Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Stellen Sie sich vor, Sie treffen eine wichtige Entscheidung. Sie sind erfahren, Sie kennen das Thema, Sie haben sich die Fakten angesehen, vielleicht sogar zweimal, weil Sie sind ja auch ein gewissenhafter Mensch. Sie wägen ab, Sie überlegen sorgfältig, Sie kommen zu einem klaren Ergebnis. Innerlich klopfen Sie sich dabei ein kleines bisschen auf die eigene Schulter. Darf man sich ja auch mal gönnen. 6 Monate später stellt sich heraus, dass diese Entscheidung falsch war. Nicht nur ein bisschen, grundlegend. So grundlegend, dass selbst Ihr Kalender im Rückblick ein wenig verlegen wirkt. Wenn Sie ehrlich zu sich sind, erkennen Sie im Nachgang, dass die Hinweise eigentlich da waren. Sie standen praktisch Schlange, um wahrgenommen zu werden. Sie haben sie nur nicht vorgelassen. Die Kernfrage lautet also, wie kann so etwas passieren? Die gute Nachricht zuerst. Es ist keine persönliche Schwäche, die zu solchen Erfahrungen führt. Es ist doch kein Charakterfehler und es bedeutet nicht, dass Sie im falschen Beruf gelandet sind. Es ist schlicht die Funktionsweise unseres Gehirns und unser Gehirn hat sich diese Funktionsweise nicht eigens ausgedacht, um Führungskräfte zu provozieren. Es macht das bei jedem mit bemerkenswerter Gleichberechtigung. Die kognitionspsychologische Forschung der letzten 50 Jahre hat gezeigt, dass unser Denken systematischen Verzerrungen folgt. Diese Verzerrungen sind nicht zufällig, sie sind erstaunlich vorhersagbar, fast schon zuverlässig. Was man von den wenigsten Dingen im Führungsalltag behaupten kann. Und sie treffen Anhänger wie erfahrene Profis, Junioren wie C-Level-Führungskräfte gleichermaßen. Der Titel auf der Visitenkarte schützt sie nicht und die geschlossene Tür ihres Büros ebenfalls nicht. Heute beginnen wir mit einer neuen kleinen Serie zu einem Thema, das mich schon seit Jahren beschäftigt. Vermutlich, weil ich da selbst genug Anschauungsmaterial geliefert habe. Wir werden uns in 4 Folgen mit dem Entscheiden und Denken befassen, mit kognitiven Verzerrungen, mit Heuristiken in der Entscheidungsfindung, mit Problemlösung unter Druck und der Risikowahrnehmung. Heute geht es um den Auftakt, die kognitiven Verzerrungen oder, wie sie in der Forschung genannt werden, den Biases. Ist Englisch und klingt ein wenig nach Start-up-Vokabular, meint aber etwas sehr Deutsches. Wir sind uns selbst öfter im Weg, als es lieb ist. Ich werde Ihnen von 2 Beispielen aus meiner eigenen Führungserfahrung berichten und 3 besonders folgenreiche Biases vorstellen, die für jede Führungskraft wichtig sind. Den Bestätigungsfehler, den Ankereffekt und die Sunk Cost Fallacy. Klingt wie eine Anwaltskanzlei, ist aber eher eine, die man besser nicht beauftragt. Beginnen wir mit einer Aussage, die für uns Führungskräfte erstaunlich klingt. Erfahrung schützt nicht vor kognitiven Verzerrungen. Im Gegenteil, sie verstärkt sie manchmal sogar. Diese Aussage steht im Gegensatz zu einer verbreiteten Annahme. Wir glauben gerne, dass mit der Zeit unsere Urteilsfähigkeit besser wird. Wir haben mehr gesehen, mehr erlebt, mehr durchgemacht und wir tragen das gerne wie einen inneren Orden mit uns herum. In gewissen Bereichen stimmt das sogar. Erfahrene Führungskräfte erkennen Muster, die Anfänger übersehen. Sie sehen Risiken früher, sie verstehen Dynamiken schneller. Sie haben für viele Situationen ein verlässliches Gefühl. Genau aber dieses verlässliche Gefühl ist auch der Einfallsweg für diese Verzerrungen. Wer sich seines Urteils sicher ist, prüft es seltener nach. Wer Muster schnell erkennt, untersucht sie weniger gründlich. Wer schon viel investiert hat, ist umso weniger bereit, diese Investition in Frage zu stellen. Mit anderen Worten, genau die Fähigkeiten, auf die wir am meisten stolz sind, öffnen die Hintertür für den größten Unsinn. Meine These für heute lautet deshalb, die wichtigste Voraussetzung guter Entscheidungen ist nicht mehr Erfahrung. Die wichtigste Voraussetzung ist das Bewusstsein dafür, wie unser Denken funktioniert. Wer die typischen Verzerrungen kennt, kann zumindest einen Teil ihrer Wirkung abfedern. Wer sie nicht kennt, wird sie immer wieder unbemerkt einsetzen, immer im Glauben, gerade besonders vernünftig zu entscheiden. Das ist ja auch das Tückische daran. Niemand fühlt sich verzerrt. Alle fühlen sich gerade objektiv. Das ist trotzdem eine ermutigende Botschaft, denn sie sagt, bessere Entscheidungen sind möglich, wenn wir uns selbst besser verstehen. Sie müssen dafür nicht ihr Gehirn umprogrammieren. Ein kritischer Blick reicht meistens. Lassen Sie mich mit einem ersten Beispiel beginnen. Vor vielen Jahren suchte ich für eine Schlüsselposition in meinem Verantwortungsbereich einen erfahrenen Bereichsleiter. Es war eine wichtige Position mit Verantwortung für ein größeres Team und nicht unerhebliche Budgets. Kurz, genau die Stelle, bei der man sich hinterher nicht mit einem Schulterzucken herausreden kann. Ich hatte die Stelle intern ausgeschrieben, 3 Kandidaten kamen in die engere Auswahl. Einer davon, nennen wir ihn Herrn Heinemann, machte beim ersten Gespräch einen außergewöhnlich starken Eindruck. Er war souverän, gut artikuliert, hatte einen beeindruckenden Lebenslauf und sprach klug über die Herausforderungen unserer Organisation. Ich saß ihm gegenüber und dachte, mit der ruhigen Zufriedenheit eines Menschen, der gerade eine Parklücke beim ersten Versuch trifft, das ist er. Nach diesem ersten Gespräch hatte ich mich innerlich entschieden. Das war die richtige Person. Die restlichen Gespräche waren streng genommen nur noch Formsache. Ich wusste es nur noch nicht. Was dann folgte, war eine Reihe von Begegnungen, die ich heute mit ganz anderen Augen sehe. Im zweiten Gespräch waren einige seiner Aussagen weniger präzise, als ich es eigentlich erwartet hatte. Ich legte sie als verständliche Vorsicht aus, so wie man einem sympathischen Menschen auch einen missglückten Witz gerne verzeiht. In den Referenzgesprächen waren die Auskünfte überraschend zurückhaltend. Ich interpretierte sie als Ausdruck der üblichen Höflichkeit unter Kollegen, die sich nicht öffentlich zerlegen wollen. Eine seiner früheren Führungskräfte sagte einen Satz, der mir damals nicht so aufgefallen ist, mir heute aber noch in den Ohren klingt. Herr Heinemann ist sicher ein erfahrener Mann. Ich kann nicht beurteilen, ob er bei dir passt. Im Rückblick eine der elegantesten Warnungen, die mir jemand freundlich lächelnd mit auf den Weg gegeben hat. Ich habe Herrn Heinemann übernommen. 6 Monate später war klar, dass die Personalentscheidung ein Fehler gewesen war. Nicht, weil er fachlich unzureichend war, sondern weil seine Art zu führen, seine Werte, seine Kommunikation in unserer Organisation nicht funktionierten. Nach einem Jahr trennten wir uns einvernehmlich, was in Führungsdeutsch bedeutet, beide Seiten waren erleichtert, aber niemand sagte es laut. Wie kam es dazu? Ich hatte nicht systematisch falsch entschieden. Ich hatte selektiv wahrgenommen. Mein erster Eindruck war so stark gewesen, dass ich alle nachfolgenden Hinweise durch diesen Filter gelesen hatte. Die Inkonsistenzen wurden weggeglättet. Die Warnsignale wurden klein gemacht. Die zurückhaltenden Referenzen wurden positiv ausgelegt. Mein Gehirn hatte bereits eine Geschichte geschrieben und suchte anschließend nur noch nach Belegen dafür, dass diese Geschichte stimmte. Dafür hätte es sich eine Stelle im Kommunikationsbereich redlich verdient. In der Forschung trägt dieses Phänomen einen klaren Namen. Es heißt Bestätigungsfehler oder im englischen Original Confirmation Bias. Es bezeichnet die Tendenz unseres Denkens, Informationen so zu suchen, zu deuten und zu erinnern, dass sie unsere bestehenden Annahmen bestätigen. Wir glauben, wir würden objektiv abwägen. In Wahrheit haben wir uns schon entschieden und sammeln die Belege für unsere bereits getroffene Entscheidung, so gewissenhaft wie andere Leute Bonushefte der Lebensmittelketten sammeln. Daraus habe ich eine wesentliche Lektion gelernt. Der erste Eindruck ist nicht das Problem. Er ist menschlich und oft auch ein wichtiges Signal. Das eigentliche Problem ist, dass der erste Eindruck unsere weite Wahrnehmung färbt, ohne dass wir es merken. Wer als Führungskraft wichtige Personalentscheidungen trifft, muss sich gegen diese Färbung aktiv schützen. Sonst sammelt er Beweise, statt zu prüfen, und nennt das am Ende auch noch Sorgfalt. An dieser Stelle möchte ich Ihnen das Modell vorstellen, das den theoretischen Rahmen für unser heutiges Thema bildet. Es stammt vom israelisch-amerikanischen Psychologen Daniel Kahneman, der zusammen mit Amos Tversky die moderne Bias-Forschung begründet hat. Kahneman erhielt 2002 den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, also streng genommen kein klassischer Nobelpreis, sondern eine eigene Stiftung der schwedischen Reichsbank. Aber das erzählt man ja beim Smalltalk selten so ausführlich. Wichtiger ist ohnehin, was die Auszeichnung bedeutete. Nicht nur eine wissenschaftliche Anerkennung, sondern auch die institutionelle Grundlage für ein neues Feld, das wir heute als Verhaltensökonomik kennen. Ein Psychologe bekommt einen Wirtschaftspreis. Schon das hätte manche misstrauisch machen sollen, dass hier etwas Grundlegendes nicht stimmt mit unserer Vorstellung vom rational denkenden Menschen. Kahnemans bekanntestes Modell ist die Unterscheidung zwischen zwei kognitiven Systemen, mit denen unser Gehirn arbeitet. Er beschreibt sie in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken, eine der einflussreichsten Sachbuchpublikationen der letzten Jahrzehnte und, nur nebenbei, einem hervorragenden Geschenk für Kollegen, die sich für unfehlbar halten. System 1 arbeitet schnell, automatisch und meistens unbewusst. Stellen Sie es sich vor wie einen sehr eifrigen Praktikanten. Er hat die Antwort parat, bevor Sie die Frage überhaupt zu Ende gestellt haben und wirkt dabei erstaunlich selbstsicher. Es ist das System, das uns sofort erkennen lässt, ob jemand wütend ist, das uns intuitiv die Antwort auf einfache mathematische Aufgaben gibt, das uns blitzschnell entscheiden lässt, ob eine Situation gefährlich ist oder eben nicht. System 1 ist erstaunlich leistungsfähig. Ohne das System 1 würden wir sehr wahrscheinlich nicht überleben. Und wir hätten bei jeder Ampel eine kleine Abstimmungsrunde abhalten müssen. System 2 arbeitet langsam, anstrengend und kontrolliert. Und bleiben wir im Bild? Das ist der Buchhalter im Keller, gründlich, zuverlässig, aber notorisch ungern für Überstunden zu begeistern. Es ist das System, mit dem wir komplexe Berechnungen anstellen, sorgfältig argumentieren, abstrakte Probleme lösen. System 2 verbraucht viel Energie und ist deshalb ein knappes Gut. Wir greifen nur darauf dann zurück, wenn wir es bewusst aus dem Keller holen. Kahnemans entscheidende Beobachtung lautet, wir glauben, dass wir die meiste Zeit mit System 2 denken. In Wahrheit denken wir die meiste Zeit mit System 1, auch dort, wo wir uns sehr klug vorkommen. Was, seien wir ehrlich, die meisten von uns eher häufig tun. Und System 1 ist anfällig für eine Reihe systematischer Verzerrungen, weil es zwar schnell, aber nicht immer präzise ist. Der eifrige Praktikant liefert eben nicht immer die richtige Antwort, nur eben die schnellste. Lassen Sie mich Ihnen drei Verzerrungen vorstellen, die im Führungsalltag besonders häufig und besonders folgenreich auftreten. Erstens der Bestätigungsfehler. Sie haben ihn in meinem ersten Beispiel kennengelernt. Er beschreibt die Tendenz, Informationen so zu suchen und zu deuten, dass sie unsere bestehenden Annahmen bestätigen. Der Bestätigungsfehler ist deshalb so gefährlich, weil er unter dem Radar unserer bewussten Wahrnehmung wirkt. Wir haben das aufrichtige Gefühl, objektiv zu prüfen, während wir in Wahrheit selektiv sammeln. Mit der Hingabe eines Menschen, der im Urlaub nur die Fotos macht, die zum geplanten Postkartengefühl passen. In Führungssituationen tritt der Bestätigungsfehler besonders häufig bei Personalentscheidungen, bei strategischen Bewertungen und bei der Beurteilung von Projekten auf. Wer einmal von einer Idee überzeugt ist, sieht überall Belege dafür, dass sie funktioniert. Wer einmal an einer Person zweifelt, sieht überall Hinweise auf ihre Unzulänglichkeit. Die Diagnose ist deshalb schwer, weil die selektive Wahrnehmung sich selbst legitimiert. Sie ist, wenn man so sagen will, ihr eigener bester Anwalt. Zweitens der Ankereffekt. Er beschreibt die Tendenz, dass die erste Zahl, der erste Wert und der erste Vorschlag in einer Entscheidungssituation unser späteres Urteil unverhältnismäßig stark prägt. Kahnemann und Tversky haben in klassischen Experimenten gezeigt, dass selbst völlig zufällige Zahlen, die kurz vor einer Schätzaufgabe genannt werden, das Ergebnis der Schätzung beeinflussen. Wer kurz vor einer Schätzung über die, sagen wir, Bevölkerung der Türkei eine hohe Zahl gehört hat, schätzt höher als jemand, der eine niedrige Zahl gehört hat. Selbst dann, wenn die Probanden wissen, dass die Zahl zufällig war, gewissermaßen aus einem Glücksrad im Nebenraum stammte. Unser Verstand nickt trotzdem höflich und übernimmt die Zahl als Ausgangspunkt. Im Führungsalltag tritt der Ankereffekt in Verhandlungen, bei Budgetentscheidungen, bei Gehaltsgesprächen und bei sonstigen Schätzungen aller Art auf. Wer das erste Angebot macht, hat einen erheblichen Vorteil, weil sein Vorschlag den Anker setzt, an dem sich alle weiteren Argumente orientieren. Wer als Führungskraft in einer Verhandlung den Anker nicht selbst setzt, übernimmt unbewusst den Anker der anderen Seite, meistens mit einem freundlichen Kopfnicken, das im Nachhinein teuer aussieht. Drittens die Sunk Cost Fallacy. Sie beschreibt die Tendenz, an gescheiterten oder scheiternden Vorhaben festzuhalten, weil bereits viel investiert wurde. Aus rationaler Sicht sind versenkte Kosten irrelevant für die Frage, ob ein Projekt vorgesetzt werden sollte oder nicht. Was zählt, sind nur die zukünftigen Kosten und der zu erwartende Nutzen. Jeder, der sich schon einmal bei einem All-You-Can-Eat-Buffet über die eigene Kapazität hinaus bedient hat, nur weil eben dafür bezahlt wurde, kennt das Prinzip aus erster Hand, wenn auch in einer harmloseren Variante als in einem Millionenprojekt. In der Praxis verhalten wir uns nämlich genauso irrational wie am Buffet. Wer schon viel Zeit, Geld oder Energie in ein Vorhaben gesteckt hat, scheut den Abbruch, weil er das Gefühl hat, das bisherige zu entwerten. In Organisationen ist die Sunk Cost Fallacy eine der teuersten Verzerrungen überhaupt. Sie hält gescheiterte Projekte am Leben, sie verlängert dysfunktionale Strukturen, sie blockiert notwendige Veränderungen. Das werden Sie in meinem zweiten Beispiel gleich sehen und ich verspreche Ihnen, es geht um deutlich mehr als um ein Buffet. Was alle drei Biases verbindet, ist ihre Wirkungsweise. Sie sind keine moralischen Fehler. Sie sind die Funktionsweise von System 1, das schnell entscheiden muss und deshalb Abkürzungen nimmt. Diese Abkürzungen sind in vielen Situationen klug. Sie werden zum Problem, wenn wir nicht erkennen, dass wir sie nutzen, so wie eine Abkürzung durch den Wald nur dann klug ist, wenn man weiß, dass man gerade eine nimmt und nicht glaubt, auf der Hauptstraße zu sein. Damit komme ich zum zweiten Beispiel. Das zeigt die Sunk Cost Fallacy in einer Form, in der sie viele Organisationen kennen und meist schmerzhaft gut. Vor mehr als 20 Jahren leitete ich einen größeren Bereich, in dem wir die Modernisierung unserer Lagerverwaltung in Angriff nahmen. Es war ein ambitioniertes Vorhaben mit einem externen IT-Partner, einem Budget im siebenstelligen Bereich und einem geplanten Zeitrahmen von rund 18 Monaten. Auf dem Papier sah es aus wie eine dieser Präsentationen, bei denen jeder Pfeil nach oben zeigt. In den ersten Monaten lief alles wie erwartet. Wir hatten einen klaren Zeitplan, das Team war motiviert, die Meilensteine wurden erreicht. Wie Bahnhöfe auf einer Fahrt, bei der noch niemand ahnt, dass man später im falschen Zug sitzt. Etwa nach 6 Monaten begannen die ersten Probleme. Die Software, auf die unser Partner setzte, zeigte Schwächen, die in den Vorgesprächen nicht zutage getreten waren. Was Vorgesprächen offenbar öfter passiert, als der Begriff Vorgespräch vermuten lässt. Einige zentrale Funktionen, die für unseren Anwendungsfall entscheidend waren, funktionierten nicht so wie versprochen. Der Partner sagte uns zu, das in den nächsten Monaten zu beheben. Wir gaben ihm die Zeit, mit dem guten Gewissen von Menschen, die sich für geduldig statt nachlässig halten. Nach weiteren 3 Monaten waren die Probleme nicht behoben, sondern hatten sich sogar noch vergrößert. Einzelne Bestandteile des Systems wurden weiter ausgebaut, andere zeigten neue Schwächen. Es fühlte sich an wie Tapetenwechsel in einem Haus mit undichtem Dach. Bei einer internen Bewertung kam unser Projektleiter zu dem Schluss, dass das Vorhaben in der bisherigen Form vermutlich nicht zum Erfolg führen würde. Er empfahl, ernsthaft über einen Abbruch nachzudenken. Das war ein mutiger Satz in einem Raum voller Menschen, die alle schon zu viel investiert hatten, um ihn gerne zu hören. Wir taten es nicht. Stattdessen entschieden wir uns, mehr Ressourcen einzusetzen. Wir verstärkten das Projektteam, wir erhöhten das Budget. Wir verlängerten den Zeitrahmen mit dem festen Vorsatz, das Kind, das schon halb im Brunnen war, jetzt erst recht herauszuziehen. Die Begründung, die in unseren internen Diskussionen immer wiederkehrte, lautete sinngemäß: Wir haben jetzt schon so viel investiert, jetzt müssen wir es auch zu Ende bringen. Ein Satz, der sich in dem Moment vernünftig anfühlt und sich im Rückblick liest wie die Regieanweisung für ein Drama, die leider keine war. 16 Monate nach Beginn des Projekts hatten wir das Doppelte des ursprünglichen Budgets verbraucht. Das System lief in einer reduzierten Form, aber es erfüllte nach wie vor unsere Anforderungen nicht. Wir entschieden uns schließlich, das Projekt zu stoppen und nach einer anderen Lösung zu suchen. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, an dem wir es auch ohne Nobelpreisträger hätten kommen sehen können. Was war also passiert? Wir hatten die klassische Sunk-Cost-Fallacy praktiziert. Statt rationell zu fragen, ob es klug sei, weitere Ressourcen einzusetzen, hatten wir gefragt, wie wir die bereits investierten Ressourcen retten könnten. Das ist eben nicht dasselbe. Versenkte Kosten sind versenkt, Punkt. Sie kommen nicht zurück, auch nicht, wenn man sie noch so freundlich darum bittet. Die einzige rationale Frage ist, ob die zukünftigen Investitionen den zukünftigen Nutzen rechtfertigen. Wir hatten diese Frage nie sauber gestellt. Wir hatten uns immer am Vergangenen orientiert, so als könnte man ein Auto fahren, indem man ausschließlich in den Rückspiegel guckt. Für mich war das eine harte Lektion. Es war also möglich, in einem Projekt monatelang mit klugen Menschen über kluge Maßnahmen zu sprechen, ohne dass jemand die eigentlich entscheidende Frage stellt. Die Frage lautet nicht, wie retten wir, was wir aufgebaut haben? Sie lautet, würden wir, wenn wir heute mit dem heutigen Wissen neu beginnen würden, dieses Projekt überhaupt starten? Wenn die Antwort darauf Nein lautet, sind die versenkten Kosten kein Argument für die Fortsetzung. Sie sind ein Hinweis darauf, dass wir die Realität neu sehen müssen, auch wenn diese neue Sicht unbequem ist und niemand sie im Meetingraum gerne als Erster ausspricht. Was nehmen Sie also mit aus diesen Beispielen in Ihren Führungsalltag? 4 Empfehlungen. Keine davon erfordert eine Charakterreform. Empfehlung 1. Suchen Sie aktiv nach Widerspruch. Ja, das ist unangenehm. Ungefähr so unangenehm wie einen Kollegen um ehrliches Feedback zu einer eigenen Präsentation zu bitten und es dann auch zu bekommen. Der Bestätigungsfehler lässt sich nicht abschalten, aber er lässt sich teilweise neutralisieren. Eine sehr wirksame Praxis besteht darin, in wichtigen Entscheidungen aktiv nach Argumenten gegen die eigene Position zu suchen. Fragen Sie einen Kollegen oder Coach, was gegen Ihre Entscheidung spricht. Lesen Sie Argumente, die Ihrer Sicht widersprechen. Diese aktive Suche nach Widerspruch ist anstrengend, aber sie ist eine der wirksamsten Methoden gegen den Bestätigungsfehler und sie erspart Ihnen später einen zweiten Herrn Heinemann. Empfehlung 2. Setzen Sie eigene Anker. In Verhandlungen, Budgetdiskussionen und Schätzungssituationen lohnt sich die Frage, wer den Anker setzt. Wenn Sie nicht den ersten Wert nennen, übernehmen Sie unbewusst den Anker der anderen Seite. Wenn Sie ihn nennen, gestalten Sie den Verhandlungsspielraum. Diese Erkenntnis ist nicht manipulativ, auch wenn es sich anfangs ein wenig danach anfühlt. Sie ist die einfache Konsequenz aus der Wirkungsweise des Ankereffekts. Wer schweigt, bekommt trotzdem einen Anker, nur eben von jemand anderen gesetzt. Empfehlung 3. Stellen Sie die Reset-Frage. Wenn Sie ein Projekt fortsetzen wollen, in das schon viel investiert wurde, stellen Sie sich diese Frage. Würde ich heute mit dem heutigen Wissen dieses Projekt so wieder starten? Wenn die Antwort Ja lautet, machen Sie weiter, mit gutem Gewissen. Wenn die Antwort Nein lautet, sind die bisherigen Investitionen kein Argument für die Fortsetzung. Sie sind ein Hinweis darauf, dass eine neue Entscheidung getroffen werden muss, so unbequem das auch ist. Und so sehr man sich wünscht, das Buffet wäre irgendwann von selbst geschlossen worden. Empfehlung 4. Bauen Sie strukturelle Korrekturen ein. Einzelne Personen können Biases nur begrenzt selbst kontrollieren. Organisationen können sie strukturell abfedern. Eine Pre-Mortem-Übung vor wichtigen Entscheidungen. Eine institutionalisierte Gegenposition in Entscheidungsgremien. Ein regelmäßiges Hinterfragen von Projektzwischenständen. Das sind strukturelle Hebel, die die kognitive Begrenzung des Einzelnen ausgleichen. Wer als Führungskraft solche Strukturen schafft, kompensiert für sein Team, was er allein nicht kompensieren könnte, und muss dafür nicht einmal selbst über den eigenen Schatten springen. Das übernimmt die Struktur. Kognitive Verzerrungen sind keine persönlichen Schwächen. Sie sind die Funktionsweise unseres Denkens und sie betreffen jeden, auch erfahrene Führungskräfte. Auch, und das darf an dieser Stelle ruhig gesagt werden, natürlich mich. Was sich dagegen tun lässt, ist nicht, sie zu beseitigen. Das geht nicht. Was sich aber tun lässt, ist, ihre Wirkung zu kennen und mit ihr zu rechnen. Wer das erreicht, trifft zwar nicht perfekte Entscheidungen, aber er trifft bessere als jemand, der glaubt, ohne Biases auszukommen, und der ist, mit Verlaub, meistens der gefährlichste im Raum. Daniel Kahneman hat einmal sinngemäß gesagt, dass die wichtigste Voraussetzung guten Denkens nicht die Abwesenheit von Fehlern sei, sondern das Wissen darüber, wo sie typischerweise auftreten. Diese Erkenntnis öffnet einen Weg, der zugleich demütig und kraftvoll ist. Demütig, weil sie zugibt, wie begrenzt unser Denken ist. Kraftvoll, weil sie uns Werkzeuge in die Hand gibt, mit dieser Begrenzung produktiv umzugehen, statt sie beleidigt zu ignorieren. In der nächsten Folge unserer Serie geht es um Heuristiken in der Entscheidungsfindung. Wir werden sehen, dass nicht alle schnellen Entscheidungen Fehler sind. Manchmal sind sie sogar die klügere Wahl. Auch das wird Sie vermutlich ein wenig überraschen. Wenn Sie zu entscheidend denken und systemischem Denken weiterlesen möchten, finden Sie vertiefende Artikel auf meinem Blog unter www.wehl.info/post. Ich freue mich über Ihren Besuch. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie neugierig und, wenn es geht, ein bisschen misstrauisch gegenüber sich selbst.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!